Wie ist Jesus in der Eucharistie gegenwärtig und was bedeutet das Wort Transsubstantiation? Das ist heute und morgen Thema hier im Katechismus bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es geht also heute und morgen um die dogmatisch-liturgische Frage, wie ist denn das mit der Gegenwart Jesu Christi, insbesondere im Altarssakrament? Das beschäftigt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche in den Punkten 282 und 283. Zu diesem Thema, die Weise der Gegenwart Christi, hat Professor Manfred Hauke, Dogmatiker im schweizerischen Lugano, bei einer theologischen Sommerakademie einmal einen sehr aufschlussreichen und auch sehr gut verständlichen Vortrag gehalten. Und da hören wir heute und morgen hinein. Heute zunächst einmal grundlegend zur Frage der Gegenwart Christi. Hören wir zuvor nochmal, was das Kompendium des Katechismus im Punkt 282 sagt. Da heißt es, Jesus Christus ist in der Eucharistie auf einzigartige und unvergleichliche Weise gegenwärtig, wirklich, tatsächlich und substanziell, mit seinem Leib und seinem Blut, mit seiner Seele und seiner Gottheit. In der Eucharistie ist also der ganze Christus, Gott und Mensch, auf sakramentale Weise gegenwärtig, das heißt unter den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein. Die Weise der Gegenwart Christi, ein Vortrag von Professor Manfred Hauke gehalten bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg. Heute der erste Teil dieses Vortrages hier im Katechismus bei Radio Horeb, Professor Manfred Hauke.
Die gläubige Erschließung der eucharistischen Gegenwart muss ausgehen von dem biblischen Zeugnis, das immer schon eingeborgen ist in die lebendige Überlieferung der Kirche. Nehmen wir als Beispiel die Einsetzungsworte zur Eucharistie bei Matthäus. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Im Zentrum stehen hier die Worte, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da in semitischen Sprachen bei einem solchen Satz das Verbindungswort, die Copula, fehlt, wäre die aramäische oder hebräische Originalfassung kürzer wiederzugeben. Da mein Leib, da mein Blut. Leib und Blut stehen hier für die konkrete, ganzheitliche Person, die einen Leib nicht nur hat, sondern Leib ist. Blut steht für die Lebenssubstanz. Jesus gibt sich selbst mit seinem Leben hin für uns. Die dargereichten Mahlgaben werden also mit der Person Jesu identifiziert. Diese Gleichsetzung ergibt sich nicht einfach aus dem griechischen Zeitwort ist, das auch metaphorisch gedeutet werden könnte, wohl aber aus dem gesamten Zusammenhang bereits im Neuen Testament. Am deutlichsten sind die Aussagen bei Johannes und bei Paulus. Nach Johannes betont der Herr in der Synagoge von Kafana und bei einer Rede vom Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Paulus ermahnt die Korinther nicht unwürdig, die Eucharistie zu empfangen. Wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Was die Art und Weise der eucharistischen Gegenwart angeht, so gilt es, zwei Missverständnissen zu wehren. Einem grob materialistischen und einem spiritualistischen. Das materialistische oder grob sinnliche Missverständnis deutet sich bereits bei den Zuhörern Jesu in der Synagoge von Kafarnaum an. Von daher spricht man von einer kafarnaitischen Deutung von Kafarnaum. Die Kafarnaiten stellen sich offenbar eine Art Kannibalismus vor. Jesus selbst weist über die irdische Ebene hinaus durch die Rede vom Menschensohn, der dorthin hinaufsteigen wird, wo er vorher war. Er ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Außerdem betont Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Damit deutet er die künftige Verklärung seines Leibes in der Auferstehung an, wobei der Heilige Geist die irdische Wirklichkeit auf eine neue Ebene hebt. Die Aussagen Jesu wollen darauf aufmerksam machen, dass die Glaubenden in der Eucharistie nicht das physische Fleisch und Blut des irdischen Jesus empfangen, sondern das geisterfüllte Fleisch und Blut des himmlischen Menschensohnes. Diese Andeutungen sind freilich von den vorösterlichen Zuhörern schwer zu verstehen. Als Jesus die Apostel fragt, wollt auch ihr gehen? Da antwortet Petrus im Namen der 12, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Auch Petrus dürfte den vollen Sinngehalt der Worte Jesu kaum erfasst haben, aber er weiß, dass er dem Sohn Gottes unbedingt den Glauben schenken kann. Petrus verteidigt hier, im Unterschied zu Judas, den wahren Glauben an die eucharistische Realpräsenz und nimmt damit voraus, was in unseren Tagen auch die Nachfolger Petri unternommen haben. Den eucharistischen Glauben zu schützen, inmitten des massenhaften Abfalls und des Verrates seitens der Nachfolger des Judas. Neben dem kafnaitischen Missverständnis gibt es auch, und zwar in der Kirchengeschichte durchaus häufiger, eine spiritualistische Fehldeutung der Worte Jesu. Wir finden sie etwa schon im 3. Jahrhundert bei Origenes, der das letzte Abendmahl folgendermaßen deutet. Das Brot, das der Gott Logos als seinen Leib bekennt, ist das Wort, das die Seele nährt, das Wort, das vom Gott Logos ausgeht. Und der Trank, den der Gott Logos als sein Blut bekennt, ist das Wort, das die Herzen der Trinkenden drängt und herrlich berauscht. Ist das Wort das eigentliche Sakrament, dann sinken ihm gegenüber Brot und Kelch zu bloßen Zeichen ab, soweit Johannes Betz als Kommentar zu diesen Aussagen. Bei Origenes finden sich auch klare Aussagen des kirchlichen Glaubens zur leiblichen Realpräsenz Christi, aber seine persönliche Auffassung leidet unter seinen Fehldeutungen zur Anthropologie und Christologie. Der Leib des Menschen ist bei ihm eine beklagenswerte Folge des Sündenfalls der präexistenten Seelen, die danach streben, ihre reine Geistigkeit wiederzuerlangen. Die Menschheit, Christi wiederum, verliert nach der Auferstehung ihre Bedeutung und wird von der Gottheit absorbiert. Was soll auf dieser Basis die Vergegenwärtigung des Leibes und Blutes Jesu? Origenes ist ein typisches Beispiel dafür, wie eine falsche Philosophie, in diesem Falle die platonische Auffassung von der Präexistenz der Seelen, den Glauben an die eucharistische Gegenwart unterminieren kann. Ähnliches gibt es auch im 20. Jahrhundert, wie gleich zu zeigen ist. Gegen jedes spiritualistische Missverständnis ist zu betonen, im Altarsakrament ist der wahre Leib Jesu Christi zugegen. Es ist der gleiche Leib, der auf Erden wandelte, ans Kreuz geschlagen wurde, im Grabe lag und am 3. Tage von den Toten auferstanden. Es ist ein wahrer Leib, wie der Apostel Thomas erfährt, als er vom auferstandenen Herrn aufgefordert wird, seine Hand in die durchbohrte Seite und seine Finger in die Nagelwunde der Hände zu legen. Gleichzeitig ist der wirkliche Leib des Herrn durch die Verklärung in eine neue Seinsweise gelangt, die sich dem irdischen Zugriff entzieht. Aus diesem Grunde tritt der auferstandene Herr durch verschlossene Türen in den Kreis seiner Jünger. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn erst, als er das Brot bricht, woraufhin er ihren Blicken entschwindet. Die Gegenwart des auferstandenen Herrn und den Gestalten von Brot und Wein ist in gewisser Weise vergleichbar mit der Gegenwart eines Geistes an einem Orte oder auch mit der Anwesenheit der Seele im Leibe. Es ist nicht die Gegenwart, die ein irdischer Körper mit seiner Ausdehnung im Raum ausfüllt. Die äußere Ausdehnung, die auch zirkumskriptiv genannt wird, weil sie räumlich umschrieben werden kann, ist unterscheiden von der inneren Ausdehnung, das heißt von den Nebeneinander der Glieder in der Ordnung zueinander. Die innere Ausdehnung kommt auch dem eucharistischen Leib Jesu zu, nicht aber die äußere Ausdehnung. Die eucharistische Gegenwart Jesu ist anders als die Gegenwart unseres Leibes in diesem Saal. Aber genauso wirklich wie die Erscheinung des Auferstandenen vor seinen Jüngern oder wie die Gegenwart der Seele in unserem Leib. Neue Gegenwart im Heiligen Geist, der den Leib verklärt, ermöglicht dabei auch die sakramentale Anwesenheit unter der eucharistischen Gestalt an vielen Orten.
Die Weise der Gegenwart Christi, insbesondere mit Blick auf das Altarsakrament, darum geht es heute in einem ersten Teil hier im Katechismus bei Radio Horeb. Wir hören einen Vortrag von Professor Manfred Hauke aus dem Jahre 2006.
Die Abgrenzung der eucharistischen Gegenwart von kaphanaitischen und spiritualistischen Missverständnissen stellt die Frage, was denn die Realpräsenz im Altarsakrament von den anderen Weisen der Gegenwart Christi unterscheidet. Wenn wir von wirklicher Gegenwart Christi sprechen, von seiner Realpräsenz, dann bedeutet das nicht, dass die anderen Gegenwartsweisen nicht wirklich wären, sondern meint die höchste Form seiner Gegenwart. Jesus Christus ist zugegen mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit. Die verschiedenen Gegenwartsweisen Jesu werden angedeutet in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums. Christus ist in der Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, sodass immer einer tauft, Christus selbst tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gegenwart Christi in den übrigen Sakramenten wird bezeichnet im Konzil als Gegenwart mit seiner Kraft, lateinisch Virtutes Sua. Kraft seiner Gottheit ist Jesus Christus allgegenwärtig und lässt seine Kraft wirken, wie er will, insbesondere bei den liturgischen Handlungen und beim gemeinsamen Gebet. Wir können noch sprechen hier von Aktualpräsenz, also von der Gegenwart im Wirken, im Handeln. Dass sich die Gegenwart des Herrn, wie das Konzil betont, vor allem unter den eucharistischen Gestalten vollzieht, hat einen besonderen Grund, nämlich in der leibhaften Gegenwart des auferstandenen Christus. Im Unterschied zu seiner Gottheit ist die Menschheit Jesu nicht allgegenwärtig. Der verklärte Leib befindet sich in der himmlischen Herrlichkeit sowie auf sakramentale Weise unter den Gestalten von Brot und Wein. Im Unterschied zur Aktualpräsenz im Handeln können wir hier sprechen von somatischer Realpräsenz, also von der leibhaften Gegenwart Christi. Die verschiedenen Gegenwartsweisen Christi in der Eucharistie bilden eine einzige dynamische Wirklichkeit, betont Kardinal Schäfczig, eine einzige dynamische Wirklichkeit, in welcher der als Opferpriester handelnde Herr die Kraft des Kreuzes so intensiv an das menschliche, an das sakramentale Geschehen in der Kirche mitteilt, dass er selbst mit seinem ganzen gottmenschlichen Sein in diese Mitteilung eingeht und als Opfergabe präsent wird. Soweit zu den verschiedenen Weisen der Gegenwart Christi in der Kirche, also Aktualpräsenz und somatische Realpräsenz. Die wahre Gegenwart des eucharistischen Herrn kann nur dann wirklich geglaubt werden, wenn wir eine Wandlung annehmen, wodurch die Gegenelemente von Brot und Wein zu Leib und Blut Christi werden, zu Trägern seiner leibhaftigen und vollständigen Anwesenheit. Zu bedenken sind hier die Einsetzungsworte zum Altarsakrament. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Jesus sagt nicht, hier ist mein Leib, hier ist mein Blut. So als ob neben Brot und Wein außerdem noch sein Leib und Blut anwesend wären. Nein, die den Jüngern gereichten Mahlgaben sind sein Leib und Blut. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Diese Ausdrucksweise setzt voraus, dass die Elemente von Brot und Wein unsichtbar verwandelt sind in Leib und Blut Christi. Ich sage unsichtbar, weil die Gestalten von Brot und Wein nach wie vor vorhanden sind. Was sich darunter verbirgt, ist freilich nicht mehr Brot und Wein, sondern Christus selbst. Um dieses geheimnisvolle Geschehen zu kennzeichnen, spricht die Kirche auch von Wesensverwandlung. Der typische theologische Fachbegriff lautet hier seit dem Mittelalter Transsubstantiation. Die Substanz von Brot und Wein wird verwandelt in die Substanz des Leibes und Blutes Christi. Unter Substanz versteht das philosophische Nachdenken die Wirklichkeit, die gleichsam unter dem steht, was wir sichtbar wahrnehmen. Substanz meint das Wesen, das eine Wirklichkeit vom Innersten her bestimmt. Die Substanz ist zu unterscheiden von den Akzidenzien, von den Elementen, die zum Wesen noch hinzukommen. Für einen Tisch beispielsweise ist es wesentlich, ob das eine Platte hat und mindestens drei Beine. Akzidentell hingegen ist es, ob er drei, vier oder sechs Beine hat, ob er braun gefärbt ist, rot oder grün. Die Beziehung zwischen Substanz und Akzidenzien ist in der Geschichte der Philosophie zuerst ausführlich diskutiert worden durch Aristoteles. Der griechische Philosoph bringt dabei eine Wirklichkeit auf den Punkt, die dem gesunden Menschenverstand entspricht. Die Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenz ist unverzichtbar, wenn wir über den Wandel der Dinge sprechen. Sie steht in der Mitte zwischen der wesenlosen Auffassung, wonach alle Wirklichkeiten gleichsam dahinfließen, ohne etwas Beständiges in sich zu tragen, oder der gegenteiligen Ansicht, wonach sich eigentlich nichts ändert. John Henry Newman hat es einmal so formuliert. Solange wir Menschen sind, können wir gar nicht anders als in einem weiten Ausmaß Aristoteles Jünger sein. Denn der große Meister gibt uns nichts Geringeres ein als die Analyse der Gedanken, Empfindungen, Anschauungen und Überzeugungen des Menschengeschlechts. Er hat uns den Sinn unserer eigenen Worte und Ideen erschlossen, noch bevor wir geboren waren. In vielen wesentlichen Dingen heißt richtig zu denken, wie Aristoteles zu denken. Wir sind seine Jünger, ob wir wollen oder nicht, und wenn wir es vielleicht auch gar nicht wissen. Die formelle Rede von der Transsubstantiation taucht zum ersten Mal im 12. Jahrhundert auf. Das erste lehramtliche Dokument, das den Begriff enthält, ist das vierte Laterankonzil im Jahre 1215. Das war einige Jahrzehnte, bevor in der scholastischen Theologie die systematische Rezeption des Aristoteles einsetzte. Die Unterscheidung zwischen Substanz und Akzidenzien gehört in der Tat zum gesunden Menschenverstand, der das Dogma der Kirche immer logisch voraussetzt. Wo der gesunde Menschenverstand gestört ist, wird auch das Dogma unterminiert.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb. Heute und morgen geht es um die Weise der Gegenwart Christi. Ein Vortrag von Professor Manfred Hauke, gehalten im Jahre 2006 bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg. Und morgen, es klang jetzt zum Ende hin schon an, geht es dann um die Kernfrage, was es mit diesem so wesentlichen und so nicht nur schwer auszusprechenden, sondern durchaus auch nicht ganz einfach verständlichen Wort auf sich hat: Transsubstantiation, die Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Darum geht es dann also morgen hier. Das ist dann der zweite Teil dieses Vortrages von Professor Manfred Hauke. Den können Sie nachhören, wenn Sie sich eine CD bestellen, beziehungsweise auf horeb.org diese Sendung dann downloaden in unserem Podcast- und Download-Angebot. Sie können diesen Vortrag auch in Gänze nachlesen. Die Theologische Sommerakademie in Augsburg veröffentlicht in einer Schriftenreihe alle Vorträge, die gehalten werden bei den Theologischen Sommerakademien, so auch die im Jahre 2006, wo Manfred Hauke diesen Vortrag gehalten hat. Und das haben wir verlinkt in unserem Infofeld zur Sendung. Schauen Sie da also im Tagesprogramm in dieses viereckige Kästchen. Dort finden Sie dann den Link, werden direkt weitergeleitet, sowohl zur Homepage der Theologischen Sommerakademie als auch zur Schriftenreihe. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Morgen also geht es hier an dieser Stelle weiter mit der Transsubstantiation. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.